Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Herzlich willkommen zur Sendereihe Durch die Bibel. Wir erreichen heute Kapitel 14 und damit das drittletzte und zugleich längste Kapitel des Markus-Evangeliums. Alles, was in diesem Kapitel passiert, scheint darauf ausgerichtet zu sein, Jesus ans Kreuz zu bringen. Was ich bereits vom ersten Kapitel an immer wieder betont habe, nämlich, dass es sich beim Markus-Evangelium um ein Evangelium der Tat handelt, zeigt sich nun deutlicher als je zuvor. Evangelium der Tat bedeutet, Jesus ist nicht nur ein Mann großer Worte, sondern lässt den Worten auch Taten folgen. In den etwa 3 Jahren, in denen er mit seinen Jüngern unterwegs war und öffentlich gepredigt hat, heilte er Hunderte, wenn nicht sogar Tausende Menschen von Krankheiten und befreite einige von bösen Geistern. Doch was nun auf ihn zukommt, stellt ihn vor eine große Herausforderung. Zwar hat er bereits mehrfach angekündigt, dass seine Feinde ihn zum Tode verurteilen werden, doch im Grunde liegt es an ihm, ob er es wirklich dazu kommen lassen wird. Noch hat er die Möglichkeit, Jerusalem zu verlassen und nach Galiläa in ein bürgerliches Leben zurückzukehren. Oder sich der Lehre der religiösen Führer zu unterwerfen. Oder sich durch ein Wunder der bedrohlichen Situation zu entziehen. Die Frage ist tatsächlich, ob Jesus zu der letzten großen Tat seines irdischen Lebens bereit ist. Ob er bereit ist, unsägliche Qualen auf sich zu nehmen und dann am Kreuz stellvertretend für die Sünden der Menschen zu sterben. Wann immer es zwischen Jesus und den religiösen Führern des Volkes Israel zu Auseinandersetzungen gekommen ist, hat letztlich Jesus die Oberhand gewonnen. Und das, obwohl sie wirklich oft versucht haben, ihn durch ausgeklügelte Fragen ins theologische Abseits zu drängen. Doch im Verlauf von Kapitel 14 bekommt man den Eindruck, als ob ihm nun das Heft des Handelns allmählich entgleiten würde. Zwar ist und bleibt das Markus-Evangelium das Evangelium der Tat, aber mehr und mehr sind Freund und Feind die Handelnden. Und als Bibelleser fragt man sich zuweilen, warum Jesus so kraftlos, ja nach außen hin fast gleichgültig reagiert. Kann er nicht anders oder will er nicht anders? Nun, die Antwort darauf lautet, Jesus verhält sich so, dass er den Willen Gottes, seines himmlischen Vaters, vollenden kann. Und Gott hat ihn auf die Erde gesandt, um die Menschen aus ihren Sünden zu erlösen. Bereits der Prophet Jesaja hat vorausgesagt, wie sich Jesus in den entscheidenden Stunden verhalten wird. Er wird seinen Mund nicht auftun wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Das heißt, wie eben schon gesagt, Freund und Feind werden die Handelnden sein. Maria, die Schwester des Lazarus, wird ihn mit einem kostbaren Salböl salben. Judas Iskariot wird ihn verraten. Petrus wird ihn 3-mal verleugnen. Und der Hohe Rat wird ihn zum Tode verurteilen und verhaften lassen. Und das alles in dem vor uns liegenden Kapitel 14. Zu seiner eigenen Mutter hat Jesus einmal gesagt, das war bei der berühmten Hochzeit zu Kana, »Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Doch jetzt ist es bald soweit. In Kapitel 14 und auch 15 werden wir miterleben, wie Himmel und Hölle gewissermaßen aufeinandertreffen. Gottes Wille ist es, dass sein Sohn am Kreuz die Sünden der Menschen auf sich nimmt, während der Teufel Jesus für immer zum Schweigen bringen möchte.« Am Kreuz begegnen sich Gottes Gerechtigkeit und menschliche Sünde. Und die Menschen damals, wie die Menschen heute, sind dazu aufgefordert, eine Entscheidung zu treffen. Ob sie eines Tages vor Gott Rechenschaft ablegen wollen über ihr sündiges Verhalten oder ob sie Jesus Christus als ihren Herrn und Erlöser annehmen. Das 14. Kapitel des Markus-Evangeliums beginnt mit einer Zeitangabe. Und zwar geschieht das Folgende 2 Tage vor dem Passahabend und den direkt anschließenden Tagen der ungesäuerten Brote. Über diese Festtage kann man im 3. Buch Mose nachlesen. Am 14. Tage des 1. Monats gegen Abend ist es Herrn Passa. Und am 15. desselben Monats ist das Fest der ungesäuerten Brote für den Herrn. Da sollt ihr 7 Tage ungesäuertes Brot essen. Der 1. Monat des religiösen jüdischen Kalenders, der hier genannt wird, ist der Monat Nisan, der nach unserem Kalender etwa von Mitte März bis Mitte April dauert. Demnach findet das Passafest inklusive der 7 Tage der ungesäuerten Brote meistens im April statt, manchmal aber auch schon ab Ende März. Hören Sie nun also aus Markus 14 die Verse 1 und 2. Es waren noch 2 Tage bis zum Passafest und den Tagen der ungesäuerten Brote. Und die Hohenpriester und Schriftgelehrten suchten, wie sie ihn mit List ergreifen und töten könnten. Denn sie sprachen, ja nicht bei dem Fest, damit es nicht einen Aufruhr im Volk gebe. Jedes Jahr zum Passafest verwandelte sich Jerusalem in eine Art Wallfahrtsort. Die Straßen und Gassen sind vollgestopft mit Menschen. Unter ihnen auch viele einfache Leute, die entweder schon selbst einmal miterlebt haben, wie Jesus predigte und heilte, oder die von Verwandten oder Freunden etwas über Jesus gehört hatten. Sie würden auf die Barrikaden gehen, wenn die hohen Priester und Schriftgelehrten gegen Jesus vorgehen würden. Und das wiederum könnte die römische Besatzungsmacht auf den Plan rufen, was natürlich keiner will, weil die Vertreter des Judentums für diesen Fall gewisse Einschränkungen bei den religiösen Rechten befürchten müssten. Also halten sich die Hohenpriester und Schriftgelehrten zurück und fassen anscheinend den Plan, Jesus nach den Feiertagen festzunehmen. Weiter im Bibeltext mit Vers 3. Dort wird berichtet, und als er in Bethanien war, im Hause Simons des Aussätzigen, und saß zu Tisch, da kam eine Frau, die hatte ein Glas mit unverfälschtem und kostbarem Nardenöl, und sie zerbrach das Glas und goss es auf sein Haupt. Von diesem Vorfall wird auch im Matthäus- und im Johannesevangelium berichtet. Allerdings heißt es im Johannesevangelium, 6 Tage vor dem Passafest kam Jesus nach Bethanien und wurde dort von Maria, der Schwester von Martha und Lazarus, gesalbt. Im Markus-Evangelium, am Anfang unseres Bibeltextes, wird dagegen berichtet, es waren noch 2 Tage bis zum Passafest. Was denn nun, mag der moderne Mensch von heute fragen, welche Zeitangabe ist die richtige? Nun, erst einmal müssen wir dem Markus-Evangelium zugutehalten, dass sich hier die Zeitangabe nur auf die Verse 1 und 2 bezieht. Dort ist nur davon die Rede, dass die hohen Priester und Schriftgelehrten darüber beraten, wie sie Jesus gefangen nehmen und töten könnten. Der Bericht von der Salbung in Bethanien wäre demnach eine kurze Rückblende. Vielleicht erinnern Sie sich noch an die Einführungssendung zum Markus-Evangelium. Da habe ich ein Zitat wiedergegeben, das auf Papias, einen Kirchenvater des 1. und 2. Jahrhunderts, zurückgeht. Er hat ausdrücklich betont, Markus, der Dolmetscher des Petrus, schrieb alles sorgfältig auf, an was er sich erinnern konnte, aber nicht in der Reihenfolge, in der Christus gesprochen und gewirkt hat. Das heißt, Johannes Markus, der vermutliche Verfasser des Markus-Evangeliums, hat manche Ereignisse nach inhaltlichen Gesichtspunkten geordnet. Diese Vorgehensweise ist absolut nicht ungewöhnlich. Nehmen Sie mal die Biografie einer berühmten Persönlichkeit zur Hand. Da kann es Ihnen auch passieren, dass Sie etwas über das Familienleben dieses Menschen erfahren, dann folgt ein Rückblick auf die Schulzeit, dann folgen Reiseerlebnisse aus verschiedenen Jahrzehnten und anschließend geht es vielleicht um die erste Liebe und dann um die langjährige Ehe der betreffenden Persönlichkeit. Seltsamerweise haben wir als Bibelleser oft die Erwartung, dass es sich bei den Evangelien um chronologisch angeordnete Ereignisprotokolle handelt. Dabei sind die Evangelien in mancher Hinsicht eher mit einer Biografie, also einer Lebensbeschreibung Jesu, vergleichbar. Wenn ich mir im Neuen Testament die 3 Berichte über die Salbung Jesu anschaue, kommt mir auch schon eine Idee, warum Markus ausgerechnet zu Beginn des 14. Kapitels darüber berichtet. Gleich im Anschluss daran wird nämlich geschildert, wie Jesus von seinem Jünger Judas Iskariot an die Hohenpriester verraten wird. Diese beiden Ereignisse stehen in einem großen Kontrast zueinander und zeigen dem Bibelleser, wie unterschiedlich die Menschen mit Jesus umgehen. Da ist einerseits diese Frau, die im Markus-Evangelium nicht einmal mit Namen erwähnt wird. Ihre Liebe und Großzügigkeit stößt sogar bei den Jüngern Jesu auf Unverständnis. Davon wird gleich noch die Rede sein. Und auf der anderen Seite zeigt sich Judas Iskariot, einer der engsten Vertrauten Jesu, von seiner schlimmsten Seite. Maria und Judas, beide sind auf ihre ganz eigene Weise daran beteiligt, Jesus auf seinem Weg ans Kreuz zu begleiten. Ich komme nun zu den Versen 4-7. Nachdem Maria Jesus mit einem wirklich kostbaren Öl gesalbt hat, werden kritische Stimmen laut. Es wird berichtet, da wurden einige unwillig und sprachen untereinander, was soll diese Vergeudung des Salböls? Man hätte dieses Öl für mehr als 300 Silbergroschen verkaufen können und das Geld den Armen geben. Und sie fuhren sie an. Jesus aber sprach, lasst sie in Frieden, was betrübt ihr sie? Sie hat ein gutes Werk an mir getan, denn ihr habt alle Zeit Arme bei euch, und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen Gutes tun. Mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Aus dem Johannesevangelium Kapitel 12 ist zu erfahren, dass ausgerechnet Judas Iskariot derjenige ist, der offenbar laut ausspricht, was die anderen nur hinter vorgehaltener Hand zu sagen wagen. Und es wird betont, dass der Vorschlag, man hätte das Salböl verkaufen und den Erlös für wohltätige Zwecke ausgeben können, nur vorgeschoben war. Judas verwaltete nämlich die gemeinsame Kasse der Jünger und bezahlte daraus manchmal auch, ohne ihr Wissen, seine ganz persönlichen Ausgaben. Hätte Maria das Salböl verkauft und den Kaufpreis von ungefähr 300 Silbergroschen den Jüngern für die gemeinsame Kasse übergeben, ja, dem Judas wäre dafür ganz sicher ein Verwendungszweck eingefallen. Den Einwand, dass Maria lieber an die Armen hätte denken sollen, kommentiert Jesus auf zweifache Weise. Er sagt, ihr habt alle Zeit Arme bei euch, und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen Gutes tun. Und er sagt, mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Dieser zweite Satz erinnert mich an eine andere Aussage Jesu, die in Markus 2 zu finden ist. Im Zusammenhang mit der Frage, warum seine Jünger nicht fasten, sagte Jesus, wie können die Hochzeitsgäste fasten, während der Bräutigam bei ihnen ist? Das heißt, Jesus nimmt für sich in Anspruch, dass die Zeit seiner Anwesenheit eine ganz besondere Zeit ist. Eine Zeit der Freude für jene Menschen, die sich zu ihm halten. Aber er weiß auch, dass diese Zeit nun zu Ende geht. Im Blick auf Maria und ihre liebevolle Tat sagt er, weiter ab Vers 8, sie hat getan, was sie konnte. Sie hat meinen Leib im Voraus gesalbt für mein Begräbnis. Wahrlich, ich sage euch, wo das Evangelium gepredigt wird in aller Welt, da wird man auch das sagen zu ihrem Gedächtnis, was sie jetzt getan hat. Sie hat getan, was sie konnte. Mehr verlangt Gott auch nicht. Aber ich habe den Eindruck, dass Maria in diesem Augenblick mehr geistliches Einfühlungsvermögen hatte als alle 12 Jünger zusammen. Vielleicht hat sie geahnt, dass es sich um eine der letzten Gelegenheiten handeln könnte, um Jesus etwas Gutes zu tun. Vielleicht hat auch Gottes Geist sie veranlasst, die Salbung vorzunehmen. Denn eigentlich war das die letzte Ehrung, die man einem Menschen nach seinem Tode zuteilwerden lässt. Doch genau das wird nach dem Tod Jesu nicht mehr möglich sein, weil die Frauen, die dann seinen Leichnam salben wollen, ein leeres Grab vorfinden werden. Heute übrigens spricht nichts dagegen, ein Fläschchen mit wertvollem Salböl oder Aktien oder einen Zweitwagen oder eine Ferienwohnung zu verkaufen und den Erlös Menschen zu geben, die Not leiden. Das ist die Art und Weise, wie wir heute zeigen können, was Jesus uns wert ist. Nach der Szene mit Maria, die ihre ganze Liebe Jesus gegenüber zum Ausdruck bringt, folgt nun der krasse Gegensatz. Ab Vers 10 wird berichtet, und Judas Iskariot, einer von den Zwölfen, ging hin zu den Hohenpriestern, dass er ihn an sie verriete. Als die das hörten, wurden sie froh und versprachen, ihm Geld zu geben. Und er suchte, wie er ihn bei guter Gelegenheit verraten könnte. Der Begriff verraten lässt mehrere Deutungen zu. Wer von den 13 Männern, die oft gemeinsam anzutreffen sind, Jesus ist, das dürfte den Hohenpriestern klar gewesen sein. Das musste Judas ihnen nicht verraten. Aber wo er sich aufgehalten hat, wenn er gerade mal nicht in der Öffentlichkeit zu sehen war, das könnte eine wichtige Information gewesen sein. Oder wann der Augenblick für die geplante Gefangennahme besonders günstig war, um bloß kein Aufsehen zu erregen. Letzteres war den Feinden Jesu besonders wichtig. Das kam ja bereits in Vers 2 zum Ausdruck, der darauf schließen lässt, dass sie bis nach dem Passafest damit warten wollten, Jesus gefangen zu nehmen. Doch dieser Plan ging nicht auf. Im Johannesevangelium ist zu lesen, dass Jesus die Sache durchschaute und während des Passamahls zu Judas sagte, »Was du tust, das tue bald.« Vermutlich bekam Judas einen Riesenschrecken und lief so schnell wie möglich zu den Hohenpriestern, Pharisäern und Schriftgelehrten, um ihnen zu sagen, »Jesus weiß Bescheid, ihr müsst schnell handeln, sonst verlässt er womöglich die Stadt.« Es ist schon eigentümlich, wie menschliche Planungen und teuflische Machenschaften hier auf Gottes Zeitplan treffen. Schon bald werden wir miterleben, wie Jesus von Judas verraten wird. Jesus wird gefangen genommen, verhört, gepeinigt und schließlich sogar gekreuzigt. Aber all das geschieht nicht irgendwann nach dem Passafest, sondern gewissermaßen zum Passafest. Denn es soll deutlich werden, Jesus ist das wahre Passalamm, das geopfert wird, um die Menschen mit Gott zu versöhnen. Noch aber ist es nicht so weit. Die folgenden Verse beschreiben die Vorbereitungen für das Passafest, das später als das letzte Abendmahl Jesu in die Geschichte eingehen wird. Ab Vers 12 wird berichtet, »Und am ersten Tage der ungesäuerten Brote, als man das Passalamm opferte, sprachen seine Jünger zu ihm, »Wo willst du, dass wir hingehen und das Passalamm bereiten, damit du es essen kannst?« Und er sandte zwei seiner Jünger und sprach zu ihnen, »Geht in die Stadt, und es wird euch ein Mensch begegnen, der trägt einen Krug mit Wasser. Folgt ihm, und wo er hineingeht, da sprecht zu dem Hausherrn, der Meister lässt dir sagen, wo ist der Raum, in dem ich das Passalamm essen kann mit meinen Jüngern? Und er wird euch einen großen Saal zeigen, der mit Polstern versehen und vorbereitet ist. Dort richtet für uns zu.« Die Art und Weise, wie Jesus und seine Jünger einen Raum für das gemeinsame Passamahl ausfindig machen, erinnert mich an die Art und Weise, wie er für seinen Einzug in Jerusalem ein Eselsfüllen gefunden hat. Beide Male schickt er zwei Jünger los, die wie durch ein Wunder genau das finden, wonach sie suchen. In dem einen Fall ein Eselsfüllen, in dem anderen Fall einen Raum fürs Passamahl. Aber in beiden Fällen kann es sich auch um eine vorher getroffene Vereinbarung handeln. Vielleicht haben sich Jesus und der fragliche Hausherr bereits bei einer anderen Gelegenheit kennengelernt, irgendwann in den 3 Jahren, in denen Jesus predigend durchs Land zog. Ja, und dann ist dieser Hausbesitzer möglicherweise zu einem Nachfolger Jesu geworden, der ihm zwar nicht auf den Fersen folgte, aber seinen Worten folgte. Und der Jesus und seinen Jüngern das Angebot gemacht hat, wenn ihr mal wieder nach Jerusalem kommt, um dort das Passamahl zu feiern, dann kommt bei mir vorbei, ich habe genügend Platz im Hause. Tja, und kurz vor dem Passafest hat es dann möglicherweise noch einmal einen kurzen Kontakt zwischen dem Hausbesitzer und Jesus oder einem seiner Jünger gegeben. Denn in Vers 15 ist ja von einem vorbereiteten Raum die Rede. Natürlich kann sich die ganze Sache auch anders, also auf eine übernatürliche Weise zugetragen haben. Aber ich finde, wir sollten uns davor hüten, einen herkömmlichen Vorgang, wie wir ihn vielleicht aus unserem eigenen Alltag kennen, leichtfertig zu einem Wunder hochzustilisieren. Ähnliches gilt auch dann, wenn wir Nachbarn oder Arbeitskollegen immer wieder erzählen, was für Wunder Gott in unserem Leben vollbringt. Sofern es sich nicht um wirkliche Wunder handelt, sollten wir vielleicht ein bisschen zurückhaltender sein. Denn wenn wir nur von Dingen berichten können, die für unsere Zuhörer alltäglich sind, wird sie das kaum von Gott überzeugen. Zurück zum Bibeltext. Ich lese weiter ab Vers 16. Und die Jünger gingen hin und kamen in die Stadt und fanden's, wie er ihnen gesagt hatte, und bereiteten das Passahlamm. Und am Abend kam er mit den Zwölfen. Das Passafest begann am Abend bei Sonnenuntergang. Möglicherweise ist Jesus sogar im Schutz der Dunkelheit dorthin gekommen, um seinen Feinden nicht zu früh in die Hände zu fallen. Denn das letzte gemeinsame Mahl mit seinen Jüngern war Jesus wichtig. Erst danach ließ er es zu, dass man ihn gefangen nimmt. Das heißt, obwohl Jesus scheinbar zu einem Spielball seiner Feinde wurde, behielt er in Wirklichkeit die Kontrolle. Auch wenn das Passahmahl das letzte Abendmahl war, das Jesus mit seinen Jüngern einnahm, war es bestimmt ein Ereignis, das ihre Freundschaft und ihre Verbundenheit noch stärkte. Wenn wir heute das Abendmahl in Erinnerung an diesen Abend feiern, ist das oft ganz anders. Sehr förmlich. Manchmal stehen wir neben Leuten, die wir kaum kennen, und nach ein oder zwei Minuten, die wir stehend vor dem Altar zubringen, ist dieses Abendmahl dann schon wieder beendet. Ich will das nicht kritisieren, weil ich weiß, wie schwierig es sein kann, eine geeignete Form für das Abendmahl zu finden. Auf jeden Fall aber sollte die Abendmahlsfeier in der Kirche oder im Gemeindehaus die Möglichkeit bieten, gemeinsam und mit Jesus diese Feier zu begehen, auch wenn er nicht sichtbar unter uns ist. Ich lese weiter ab Vers 18. Und als sie bei Tisch waren und aßen, sprach Jesus: Wahrlich, ich sage euch, einer unter euch, der mit mir ist, wird mich verraten. Und sie wurden traurig und fragten ihn, einer nach dem anderen: Bin ich's? Diese beiden Verse finde ich äußerst interessant, denn sie zeigen, wie die Jünger sich inzwischen selbst einschätzen. Offenbar hielt jeder es für möglich, dass er selbst zum Verräter werden könnte. Die Frage »Bin ich's?« scheint mir nicht übertrieben. Alle Menschen sind Sünder, und das heißt leider auch, dass jeder Mensch in bestimmten Situationen zu überaus schlechten Taten fähig ist, die er sich selbst vorher nicht zugetraut hat. Weiter ab Vers 20. Auf die Frage der Jünger »Bin ich's?« heißt es nun weiter, »Er aber sprach zu ihnen, einer von den Zwölfen, der mit mir seinen Bissen in die Schüssel taucht. Der Menschensohn geht zwar hin, wie von ihm geschrieben steht, weh aber dem Menschen, durch den der Menschensohn verraten wird. Es wäre für diesen Menschen besser, wenn er nie geboren wäre.« Judas Iskariot war die Person, die bereits alles in die Wege geleitet hatte, um Jesus ans Kreuz zu liefern. Eine schlimme und irgendwie auch unbegreifliche Tat, denn immerhin war auch Judas 3 Jahre lang mit Jesus unterwegs gewesen und war einer seiner 12 engsten Freunde. Doch die nächsten Verse gehen auf diese ungeheuerliche Tat nicht weiter ein. Jesus lenkt den Blick seiner Jünger auf eine andere Tatsache, die ihm wesentlich wichtiger ist. Das Passafest wird für die Jünger und für alle anderen Menschen, die Jesus nachfolgen, schon in wenigen Stunden eine ganz neue Bedeutung bekommen. Denn er, Jesus, ist das wahre Passahlamm, das sich opfern wird, um die Menschen mit Gott zu versöhnen. Das jüdische Passahmahl, das Jesus gemeinsam mit seinen Jüngern feiert, bekommt eine neue Bedeutung. Es wird zum christlichen Abendmahl, das auch heute noch, rund 2000 Jahre später, an den Tod und an die Auferstehung Jesu Christi erinnert. Mehr dazu in der nächsten Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Bis dahin, Gottes Segen mit Ihnen.